Abrahams Frau blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte ihr zu ihrem Mann: Siehe, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarah gab ihr die ägyptische Sklavin, ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarah zu ihrem Mann: Mir geschieht Unrecht, du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarah ließ darauf Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei einem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarahs, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel: Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief: Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man den Brunnen Beer Lahai Roy, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 85 Jahre alt.
Gott ist da, haben wir vorhin gesungen in diesem schon etwas betagteren Lied. Und ich musste nochmal denken, dieses Lied drückt eigentlich die ganze Predigtreihe aus, die wir jetzt heute abschließen mit diesem vierten Thema, nämlich wir haben über diesen Gott gehört, diesen El, über diesen Adonai. Und wir hatten 4 Namen oder 3 hatten wir betrachtet, einen betrachten wir heute insgesamt eben 4. Und ich möchte es euch immer wieder in Erinnerung rufen, weil dann bleibt das auch, dieser allmächtige Gott, er, der ewig ist und war, der El Shaddai, der Allmächtige, dann eben dieser ewig treue Gott, El Olam. Und dann hatten wir geschaut auf diesen gnädigen und barmherzigen Gott, El Chanun. Und heute ist es der Gott, der uns sieht, der mich sieht, der sehende Gott, El Roi. Und ich möchte euch nochmal, wir haben es gerade im Predigtext gehört, mitnehmen in diese alten Geschichten. Wir waren jetzt schon ein paar Mal unterwegs mit Abraham, ersten Buch Mose, auch heute nochmal dort eintauchen. Erste Buch Mose, Kapitel 16. Also ungefähr 3,5 bis 4.000 Jahre zurück. Eine Gesellschaft, die so anders war als heute. Und mich hat dieses Bild nochmal inspiriert, die andere Landschaft, vielleicht auch viel mehr Ruhe, viel mehr Einsamkeit. Vielleicht haben Menschen deshalb auch Begegnungen gehabt mit diesem Gott, weil sie einfach ruhig oder ruhiger waren. Es geht um Abraham, der schon Jahre als Fremder das Land durchzieht, von dem ihm Gott verheißen hat, dass seine Nachkommen das einmal erben werden. Abraham war ein reicher Mann, er muss große Viehherden gehabt haben, mit Sicherheit viele Knechte und Mägde, Sklaven. Aber er hatte kein Nachkommen. Und es ist schon doof, wenn man eine Verheißung bekommt, dass deine Nachkommen das Land erben, wenn du kein Nachkommen hast. weil wenigstens einen brauchst du, damit es mehr wird. Insofern war Abraham eigentlich in dieser Geschichte immer noch ein Fürst ohne Land. Er hatte eine Frau, die heißt Fürstin Sarai, später wurde sie dann Sarah genannt, so wie Abram, später Abraham wurde der Vater vieler Völker. Also es muss eine große Zerreißprobe gewesen sein. Wir waren nicht dabei, vielleicht Anklagen, Zweifel, Fragen, Rufe zu Gott, Herr, du hast mir eine Verheißung gegeben, wann erfüllst du die auch? Sarah war scheinbar unfruchtbar. Beide schon in vorgerücktem Alter, eigentlich keine Hoffnung mehr. Und dann wird diese Geschichte, die uns Matthias eben vorgelesen hat, eingeschoben. Es ist die Geschichte einer Magd, der Hauptmagd Sarahs, aber sie ist eben nur eine Magd, nur eine Sklavin. Und wenn ich das Alte Testament aufschlage, gerade diese Erzähltexte, bin ich immer wieder fasziniert, wie Gott so in der damaligen Zeit völlig unkonventionell auf einmal von den Hauptfiguren weg das Augenmerk legt auf völlig unbedeutende Gestalten, auf eine Sklavin. Wen interessiert schon eine Sklavin? Doch genau um sie geht es in dieser kleinen Geschichte. Wir erfahren, dass sie eine Ägypterin war, also sie lebte weg von ihrem Elternhaus und man hat ihr einen Namen gegeben, der heißt die Fremde. Hagar, sprechen wir es aus, wahrscheinlich eher Hajar. Jedenfalls, sie war die Fremde. Und nicht nur im heutigen Sinn, dass jemand fremd ist, weil er in einem anderen Land lebt, wo er erstmal mühsam die Sprache lernen muss, sondern sie war auch eine Fremde. Sie war Eigentum. Sie war nicht Herr über ihr eigenes Leben. Wer heute in ein anderes Land geht und die Möglichkeiten hat, sich dort irgendwie zu integrieren, der kann Anschluss finden an der Gesellschaft. Sie blieb Eigentum. Sie hatte nie Individualrechte, wie wir sie heute kennen. Hagar, die Fremde. Und ich musste so denken, in dieser Geschichte, was ist sie doch für ein Bild auf all die Fremden, die auch neben uns wohnen, unter uns. In Gera mittlerweile ganz schön viele. Vielleicht kommt es uns manchmal vor wie zu viele. Es sind so viele Fremde, so viel Namenlose, aber unter ihnen, und das sind nicht die, die auf legalem Weg hier sind, sind auch noch viel mehr Namenlose, die gar nichts haben. Nicht mal mehr einen Pass, keine ID-Karte. Vielleicht weggenommen vom Zuhälter, um so entrechtet auch wirklich als Sklave dienen zu müssen. Vor Jahren gab es mal so einen Party-Hit, Laila Geila. Das war jedes Mal, wenn ich den gehört habe, ein tiefer Schmerz durch. Wie Menschen, Frauen, die entrechtet sind, ja, sozusagen noch verhöhnt werden auf ganz schlimme Art. Das schafft in mir ein Bild, dass ich mir irgendwie diesen Schmerz vorstellen kann von dieser fremden Hajar, die ihr Leben jetzt als Sklavin bei Sarah zugebracht hat. Sarah, wir haben das schon gehört, eine Frau auch mit großem Schmerz. Sie war Fürstin, sie war reich, sie hatte einen Mann, aber eine Schmach, kein Sohn. Und dann hat sie einen Gedankenblitz, wie das oft so ist, wenn wir denken, wir müssten Gott nachhelfen in unserem Leben, Abkürzungen gehen, Gott gute Gedanken geben für unser Leben, die er vielleicht nicht kennt. Und Sarah sagt, Abraham, geh doch zu meiner Magd und schlaf mit ihr. Und ich bin jetzt schon ein paar Mal beim Lesen dieses Textes stehen geblieben an diesem einen kleinen schlichten Satz, wo es heißt, und Abraham ging zu ihr und schlief mit ihr. Dachte ich, die Bibel redet nicht vom Kinderkriegen über den Storch. Die Bibel beschreibt es, wie es ist. Hagar, die Fremde, sollte zur Leihmutter werden. Das war Sarahs Gedankenblitz. Die Fremde sollte ein Kind austragen, das ihr nie gehören würde. Ein Kind, das sie stillen darf und das man ihr dann wegnimmt. Das war der menschliche Plan. Aber Umstände ändern sich, oft mit den Umständen auch die Machtverhältnisse. Und ihr wisst, wie das ist. Der Mensch, der lange Zeit unten war und auf einmal hochkommt, der vergisst oft die Perspektive, die er vorher hatte. Das hat mein Schwager erzählt, der als Soldat im Bosnienkrieg war. Der wird nicht fertig damit, dass die Besiegten nachher zu den Siegern wurden, dass die Abgeschlachteten später zu den Schlechtern wurden. Das ist leider eine menschliche Tragik. Und genauso ging das auch hier. Hagar hatte auf einmal Macht, sie wurde schwanger. Ihre Herrin wurde nicht schwanger. Und auf einmal stand Hagar über ihrer Herrin und hat auf sie herabgeschaut. Endlich hatte sie ein Alleinstellungsmerkmal. Sie, die Fremde, die Entrechtete. Endlich hatte sie etwas, was ihre Herrin nicht hat. Viel mehr als große Viehherden. Den Sohn, den Nachkommen. Und sie verspürt die Macht und den Vorteil. Und was entsteht? Bei Sarah Eifersucht und Hass. Sarah klagt und Abraham schaut weg. Er sagt, mach mit ihr, was du willst. An dieser Stelle müssen wir einfach die Realität einer orientalischen Gesellschaft sehen. Sie war Eigentum. Sie war entrechtet. Was macht Hagar? Wir haben es eben gehört. Sie läuft weg. Das, was man tut, wenn man sozusagen erdrückt wird oder bedrückt wird, ausgebeutet wird. Sie läuft in die Wüste und die Fremde, die noch eingebunden war in ein System, wird auf einmal zur Flüchtlingsfrau. Sie hatte vorher keine Perspektive für ihr Leben, aber ich weiß nicht, wenn ich das Bild sehe, ist natürlich ein etwas überzogenes Bild, weil in Israel nicht die Wüste so in dieser Form ist, aber ihr könnt euch das vorstellen als große Einöde. Vorher war sie versorgt. Hier in der Wüste war sie auf einmal völlig ausgeliefert. Und das ist ein Punkt, der mir auch wichtig geworden ist bei diesen alten Geschichten. Wir dürfen sie nicht mit unseren mitteleuropäischen modernen Brillen lesen, sondern sie war vorher eingebettet in ein System. Dort, wo sie hingelaufen ist, gab es weder Frauenhäuser noch Sozialversicherung. Es gab gar nichts mehr. Und als sie ankommt an diesem Brunnen, merkt sie, dass sie keine Perspektive mehr hat. Denn entweder stirbt sie, kommt um vor Durst, wilde Tiere zerreißen sie, oder es kommen irgendwelche Karawanen vorbei und sie wird irgendwo anders hingeschafft als Sklavin. Oder sie wird zurückgebracht, an den Haaren zurückgezogen zu ihrer Herrin und vielleicht sogar gesteinigt. Das heißt, die Frau läuft weg in die Sackgasse ihres Lebens. Die Fremde läuft weg in die völlige Verzweiflung. Jeden Tag nehmen sich in Deutschland etwa 25 Menschen das Leben, nur in Deutschland. Das ist eine Zahl, wenn man die hochrechnet, über 10.000 im Jahr. Menschen, die in der Sackgasse sind. Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr aus- und einwissen. Die Nullperspektive haben. Solange der Mensch irgendeine Hoffnung hat, kämpft er. Er nimmt Chemotherapien und Bestrahlungen und Operationen und alles in Kauf. Die niedrigste Stufe der Lebensqualität, solange er Lebenswillen hat. Wer sich das Leben nimmt, sieht keinen Ausweg mehr. Der Leidensdruck kann nicht größer sein an dem Punkt, wo Gott eingreift. Und dann, ich erinnere euch nochmal an dieses Lied, können wir singen, Gott ist da. Gott ist da. Er sieht sie. Er hat sie die ganze Zeit gesehen. Er hat sie im Blick gehabt. Und jetzt findet der Engel sie am Brunnen. Und vielleicht können wir diese Textfolie, das ist der zweite Teil von dem Text, nochmal auflegen. Da heißt es, als sie rastete bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt, da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragt: Hagar, du Sklavin Sarahs, woher kommst du? Wohin gehst du? Und sie sagt: Ich bin meiner Herrin davongelaufen. Und da sagte der Engel: Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ishmael, Gott hört oder Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft, seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief: Habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Du bist der Gott, der mich anschaut. Du bist der Gott, der mich sieht. El-Roi. Und darum nennt man jenen Brunnen Be'er-Lahai-Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte ihn Ismael, Ishmael, Gott hört. Was für ein fantastischer Ausgang dieser Geschichte. Gott hört und Gott sieht. Gott findet die Verzweifelte in der Wüste. Gott findet den Menschen in jeder Sackgasse. Er geht Hagar nach, und was mich so tief berührt ist, dieser Gott ruft sie mit Namen. Die Fremde, die Unbedeutende, die Entrechtete. Er ruft sie mit Namen und erinnert sie, wo sie herkommt. Hagar, du Sklavin Sarahs, hast du vergessen, wer du bist? Hast du vergessen, wo dein Platz ist? Geh zurück. Und jetzt kommt das, was dem gestandenen, postmodernen Mitteleuropäer gar nicht gefällt. Ordne dich unter. Geh zurück, ordne dich unter. Und dann gibt er ihr die Verheißung eines Nachkommens. Ich weiß nicht, man kann manchmal auch zu viel in Geschichten hineinlesen, aber ich dachte so an den Punkt, es ist doch eine Lebensweisheit, dass wir manchmal merken müssen, der Segen Gottes liegt nicht darin, wenn wir ausbrechen aus dem System. Das Ausbrechen ist manchmal das Leichtere. Dieses geh zurück und ordne dich unter. Bleibe da, wo ich dich hingestellt habe. Bleibe, wo dein Platz ist. Ist oft der schwerere Weg. Aber genau dort verheißt ihr Gott den Segen. Und Hagar erkennt Gott als den, der sie sieht in ihrer Not. Gott sieht mich, El-Roi. Gott sieht dich. Er sieht deinen Weg. Er weiß, woher und wohin, und fragt dich trotzdem: Sag mal, auf welchem Weg bist denn du eigentlich unterwegs? Gott ist der, der ins Herz sieht. Gott ist der, der unsere Gedanken von ferne sieht, der unsere Beziehungen kennt, und er weiß, wo unser Arbeitsplatz ist. Ich glaube, es ist die Art, wie Gott durch den Engel mit Hagar redet. Es ist die Art, wie er sie anschaut. Es ist Gottes Auge über Hagar, das sie begreift dort an diesem Brunnen in der Wüste. Und ich musste denken, zwei Aspekte. Der eine: Gottes Auge ist nicht immer bequem. Gottes Auge ist mahnend. Gottes Auge über unserem Leben gibt uns manchmal einen ernsten Rat. Weil Gott sagt: Ich mache mir Sorgen um dich, Hagar. Wenn sie dich finden, werden sie dich an den Haaren ziehen und dorthin schleifen, wo du nicht mehr froh wirst. Aber wenn du zurückgehst, hast du eine Chance. Dort an dem Platz, an dem du stehen musst. Und an dieser Stelle wird klar, es ist ein liebender Gott. Ein Gott, der es gut meint über unser Leben, aber der uns auch sagt, es kostet auch einen Preis. Geh zurück. Neu anzufangen. Am Montag hier beim Konzert hat die Blaukreuzgruppe, die sonst montags hier immer ihre Blaukreuzstunde hat, teilgenommen. Und das hat mich besonders gefreut, weil wir sonst als Gemeinde wenig Schnittpunkt haben, außer dass ihr als Blaukreuzgruppe unseren Saal nutzt, unser Haus. Aber eben, da war das mal sichtbar. Wir sitzen gemeinsam in einem Raum. Und wir hatten ja vor 2 Jahren einen Blaukreuz-Gottesdienst zum Jubiläum. Und da wird mir das immer so deutlich, wie gut ist das, wenn Menschen gemeinsam unterwegs sind und sagen, wir kämpfen gegen unsere Sucht. Wir wollen nicht in der Sackgasse enden. Wir sind vielleicht schon zu oft in der Sackgasse geendet, aber wir merken, in der Gruppe liegt eine große Kraft. Und da ist viel Schmerz drin, immer wieder zu merken, ich falle wieder und ich muss wieder aufstehen. Und manchmal vielleicht auch in so einer geschützten Gruppe zu sagen, Leute, ich habe wieder zur Flasche gegriffen oder ich habe mir wieder Tabletten eingeworfen. Also dieses Thema, ja, wir müssen zurück, wir müssen neu anfangen, das betrifft nicht nur Hagar in der Wüste, es betrifft auch uns immer wieder. Und es ist ein anstrengender Weg. Immer wieder die gleichen Konflikte. Am Anfang der Ehe, in der Mitte der Ehe und vielleicht auch, wenn die Ehe schon viele, viele Jahre oder Jahrzehnte hält. Eltern mit Kindern. Ob die Eltern nun 40 sind oder mittlerweile 85. Immer wieder ist Fallen in Auseinandersetzung unsere Lebensrealität und immer wieder müssen wir neu aufstehen. Und es gibt nichts Dümmeres, als sich in Sackgassen zu verrennen. Mit dem rede ich nicht mehr. Der kann mir gestohlen bleiben. Das Zurückgehen ist schwieriger, aber genau da liegt der Segen. Also Gottes Auge über unserem Leben ist nicht immer bequem. Da, wo Gott reinschaut und seinen Finger drauf legt, kann es auch sein, dass es weh tut, wenn er sagt, Stefan, geh zurück, fang neu an. Das ist das eine. Und der zweite Aspekt, aber Gottes Auge blickt nach vorne in die Zukunft. Und das finde ich diesen grandiosen Ausgang in dieser Geschichte. Gott sagt nicht nur, Hagar, geh zurück an deinen Arbeitsplatz, weil das ist eben so, es gibt Mägde und es gibt Herrinnen. Und du bist eben die Magd und musst eben arbeiten. Das ist dein Leben, das ist dein Schicksal. Und weil ich das so will, gehst du zurück. Das ist nicht Gottes Art, sondern Gott sagt, ich gebe dir eine Perspektive. Nicht in diesem System, dass ich die Sklaverei abschaffe. Das war im alten Orient nicht der Fall. Das hat auch Jesus nicht getan im Übrigen. Aber Gott bleibt trotzdem nicht im Augenblick stehen, sondern er verheißt Hagar einen Sohn. Und ist das nicht großartig, dass die gleiche Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat für Isaak, Gott auch der Hagar gibt, für den Sohn, den sie mit Abraham bekommt, für Ismael. Und ist es nicht so, dass wir oft auf Ismael herabschauen und sagen, der eigentliche Segen geht über Isaak. Abraham, Isaak und Jakob, das Volk Israel. Das ist wohl wahr. Und doch dürfen wir nicht vergessen, dass derselbe Gott auch einen großen Segen hier auf diese 12 Stämme legt, die Nachkommen von Ishmael sind. Arabische Stämme. Ja, es wird nicht leicht mit ihnen, sagt Gott zu Hagar. Wie ein sturer Wildesel wird das sein und wird sich vors Gesicht seiner Brüder setzen. Und doch ist es ein großer Segen für ein großes Volk. Mich berührt das sehr, Das sind Menschen, die könnten von der Voraussetzung nicht unterschiedlicher sein. Sarah, die Fürstin, Hagar, die Fremde. Und beide Frauen bekommen einen Nachkommen, später eben Sarah auch den Isaak. Und über beiden liegt der Segen für ein großes Volk. Gott hat gehört, wirst du ihn nennen, Ismael. Er wird Stammvater eines großen Volkes werden. Gott sieht den Ausweg aus der Ausweglosigkeit. Gott sieht weiter als wir. Wenn Gott sagt, geh zurück, sieht Gott das Größere darüber, den größeren Segen. Nicht geh zurück in dein altes Gefängnis, sondern geh zurück, denn du wirst einen Sohn bekommen. Gott hat deine Gebete erhört und er wird ein großes Volk werden. Für mich ein Bild, dass Gottes Heilszusagen über unserem Leben, wie schwach und vielleicht manchmal auch ein bisschen kärglich das auch sein mag, aber Gottes Heilsgedanken gehen über unser Leben hinaus. Gottes Heilsgedanken gehen immer über unsere Generation hinaus, über das Leben von Hagar, aber auch über unser Leben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in einer Gesellschaft, in der wir heute leben, und wir sind ja Teil und wir genießen auch diesen Vorzug dieser individualisierten Gesellschaft, ich darf machen, was ich will. Ich kann hinfahren, wo ich will. Ich kann morgen hingehen, wo ich will. Ich kann ins Geschäft gehen, wohin ich will. Es ist eine individualisierte Gesellschaft. Aber dass uns Gott an dieser Stelle auch sagen will, mein Freund, aber es geht nicht immer nur um dich, sondern ich blicke über dein Leben hinaus, auch auf die nächste Generation. Und ich musste gestern so denken, nochmal, ist das nicht auch ein wichtiges Bild für unseren Gemeindebau? Dass wir das Haus erweitern, das ist wichtig, aber es geht dabei nicht nur um uns, sondern es geht dabei um die Zukunft. Die Zukunft unserer Gemeinde. Und ich habe das den schon älteren Geschwistern gesagt, als diese unangenehmen Gespräche waren, ja, dass wir kommunizieren mussten, dass es uns Geld kostet. Da habe ich unseren älteren Geschwistern gesagt, ich verstehe euch. Ihr gebt etwas, wovon ihr nichts habt, weil ihr wisst das, ihr begreift das mit 85, dass es gar nicht mehr um euch geht. Für euch müssten wir dieses Haus nicht umbauen. Das würde reichen. Und dabei liegt darin so eine tiefe geistliche Wahrheit, so ein tiefer Segen, dass wir über uns selbst, über unser eigenes Leben, über unseren Tellerrand hinausschauen. Auf das Morgen, auf die Zukunft. Und das macht Gott, indem er der Hagar sagt, geh zurück. Und da liegt die Verheißung auf eine große Zukunft. Das ist Reich Gottes Perspektive. Und dazu kann es eben manchmal sein, dass wir selbst einen Schritt zurücktreten müssen. Reich Gottes ist eben nicht egozentrisch, sondern theozentrisch, auf Gott ausgerichtet, auf Gott zentriert. Gottes Auge ist liebend und mahnend. Und Gottes Auge schaut über die Schwierigkeiten hinaus in eine Zukunft, die uns Hoffnung geben darf und soll. Und zum Schluss, vielleicht als Abschluss, als Schlusspunkt über diese Predigtreihe, wenn Gott der ist, der mich sieht, dann ist er nie der, der auf mich herabsieht, sondern er schaut mich an, er blickt mich an. Liebend, freundlich, der Allmächtige, der El Shaddai, der ewig Treue, der El Olam, barmherzig und gnädig, El Chanun, ist auch der Gott, der mich hört und der mich sieht. Ich wünsche euch, dass ihr jeder für sich diese Gedanken aus dieser kleinen Themenreihe mitnimmt und vielleicht über das Jahr immer wieder Lust bekommt, diesen lebendigen Gott neu zu entdecken, in seinen Wesenseigenschaften und vielleicht ihn manchmal auch so beim Namen zu nennen. Dieser wunderbare Jesus. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine wunderbare Heilsgeschichte mit uns Menschen, dass du deinen Weg mit uns gehst. Und ich danke dir, Herr, dass, wenn auch Gesellschaften, Staaten, Zeiten, Epochen vergehen, dass du derselbe bleibst und bist der lebendige Gott über unserem Leben und über unser Leben hinaus. Und ich möchte dich bitten, Herr, schenk uns immer wieder diese Perspektive auf dich über unser eigenes Leben hinaus in die Ewigkeit. Du bist der Gott, der uns sieht und du bist der Gott, der uns festhält. Und dafür danke ich dir. Amen.